HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
In unserer heutigen Gesellschaft scheint Reden oft wichtiger zu sein als Zuhören. Wir haben gelernt, einfach wegzuhören, abzuschalten in einer geräuschvollen Welt, in der alles zerredet wird in endlosen Wiederholungen. Doch wer wirklich hört, öffnet sich, füllt die Worte und Gedanken seines Gegenübers mit Inhalt und Leben, nimmt Beziehung auf, denn Hören bedeutet interessierte Teilnahme an der Welt des anderen. Die Kraft des Zuhörens, wenn echte Begegnung stattfindet. Hören Sie in Camino in HR2 Kultur einen Beitrag von Doris Weber.
Hör mal!
Hörst du?
Hör doch mal!
Du hörst mir ja gar nicht zu.
Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Mund und das Auge, das Gehör, das Hören eingezingelt haben. Es gibt im Augenblick schon Gesellschaften, die eine Hörkultur fördern. Das heißt, das Hören ist bedroht. Ich glaube, es gibt ein Gehör nur in einer Form der Selbstlosigkeit. Also ich kann hören, aufmerksam auf einen anderen sein, auf ein anderes Wort, wenn ich mich vergessen kann. Also wenn ich nicht sofort dazwischen rede, nicht sofort eine Antwort habe, sondern in selbstloser Versunkenheit, würde ich beinahe sagen, einen anderen Menschen wahrnehmen.
Warum können so viele Menschen nicht zuhören? Warum wollen sie in Wirklichkeit gar nichts voneinander wissen? Der Theologe und Schriftsteller Fulbert Stefanski sucht eine Antwort.
Es ist ja interessant, wie viel wir aufs Reden setzen als ein Allheilmittel. Gut, es gab Kulturen der Stummheit, wo man nicht geredet hat, wo die Eheleute nicht miteinander geredet haben, die Eltern nicht mit den Kindern, sondern sie haben befohlen und es war zu gehorchen. Das meine ich eigentlich nicht. Aber es gibt etwas anderes, das verzweifelte Setzen auf das Reden. Die Dauerberedung in der Ehe oder in der Schule. Ich habe das in Schulen auch öfter erlebt, wie man glaubte, alle Schwierigkeiten auch durch Beredung als einziges Mittel wegbringen zu können.
Vielleicht, so Fulbert Stefanski, haben wir gelernt, einfach wegzuhören, abzuschalten in einer geräuschvollen Welt, in der alles zerredet wird, in endlosen Wiederholungen, oft ohne Sinn und Verstand.
Hallo, wie geht's dir? Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht mehr gesehen.
Ach, hallo. Mir geht es nicht so gut.
Wohnst du immer noch hier?
Nein, ich bin vor 4 Jahren weggezogen.
Schönes Wetter heute.
Ja, endlich mal.
Ja, dann mach's weiterhin gut.
Ja, man sieht sich.
Warum also ist echtes Zuhören und Verstehen nur so schwer? Diese Frage stellte auch Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen, in einem Essay in der Wochenzeitschrift Die Zeit.
Natürlich gibt es den inneren Lärm, der einen gefangen nehmen kann. Ein fortwährendes Geschnatter und Geplapper der eigenen Stimmen, die mal ängstlich sind oder arrogant, mal übermüdet oder geltungsbedürftig. Selbstverständlich, es gibt die konstante Kakophonie des äußeren Lärms. All die vibrierenden und brummenden Smartphones, die Tweets, die hereinströmenden Mails. Auch die Zeit drängt ja immer wieder. Wie bei den Ärzten, wie ihre Patienten nach durchschnittlich 18 bis 23 Sekunden das erste Mal für eine Schnell-Schnell-Diagnose unterbrechen, so zeigen Studien. Und schließlich gilt das Zuhören als eher niedere Tätigkeit in der Sphäre der Kommunikation. Der fesselnde Redner wird gefeiert. Der Zuhörer erscheint als unspektakulär im Dunkeln hockender Rezipient, ohnmächtig und passiv.
Doch wer wirklich hört, öffnet sich, füllt die Worte und Gedanken seines Gegenübers mit Inhalt und Leben, nimmt Beziehung auf. Hören bedeutet Teilnahme an der Welt des anderen. Der Hörende nimmt den Sprechenden wahr in seiner Schönheit, aber auch in seiner Fremdheit. Zuhören ist der Beginn einer Begegnung, letztlich eine Form des Liebens, sagt der Psychologe Erich Fromm. Fulbert Stefanski nennt diesen Vorgang ein gewaltloses Ereignis.
Wenn ich zuhöre in einem intensiven Sinn des Wortes, dann will ich nichts vom anderen. Ich beurteile ihn nicht, ich beurteile seine Rede nicht, also nichts wollen als eine große Form der Gewaltlosigkeit und der Fähigkeit, auf einen anderen einzugehen. Also beim Hörenden ist es einmal die Gewaltlosigkeit als vollkommene Zugewandtheit zu einem Menschen und beim Redenden ist es die Angstlosigkeit. Wenn ich spüre, ein Mensch hört mir wirklich zu in Ruhe, wird er angstloser. Beide werden ungeschützter, könnte man sagen. Der Redende angstloser, er wagt auch mehr in seiner Rede. Seine Rede ist nicht nur eine Strategie der Selbstverteidigung oder der Selbstdarstellung, sondern es ist Mitteilung in einem anderen Sinn. Aber dazu ist notwendig, dass ein Mensch da ist, der gewaltlos, urteilslos zuhören kann. Ein meditativer Akt. Ich glaube, dass jedes Gespräch, das gewaltlos ist und absichtslos, Menschen verwandelt. Man geht nicht weg, wie man gekommen ist. Das macht etwas mit uns. Was schwierig ist in unserer Kultur, dass es eine Siegeskultur ist. Man muss siegen, überlegen sein, etwas erringen, etwas schaffen und so weiter. Eine sehr aktivistische Kultur, in der die passiven Tugenden zu kurz kommen. Und dazu gehört das Hören, eine der großen passiven Tugenden.
Es gibt in unserer westlichen Kultur eine lange Tradition eines Kampfes zwischen Auge und Ohr. Und die Unterschiede bestehen unter anderem darin, dass ich vor bestimmten Dingen meine Augen verschließen kann, aber ich kann in einem anderen Sinne nicht meine Ohren verschließen. Ich kann weghören, indem ich mich auf was anderes konzentriere, aber ich bin gezwungen zu hören. Es gibt bei den Ohren nichts Vergleichbares zum Augenlid. Ich kann die Augen zumachen, aber ich kann in dem Sinne nicht hören. Dadurch bin ich als Hörender auch vielem ausgesetzt, was ich gar nicht hören möchte. Zum Beispiel Lärm. Und ausgesetzt zu sein, etwas zu hören, was ich nicht hören möchte, verlangt dann Strategien, die sozusagen das Augenlid im Ohr ersetzen. Und das ist das Weghören. Ich kann mein Hören in eine bestimmte Richtung bringen. Ich muss hören. Aber was ich höre und wie ich höre, hängt damit zusammen, wo ich mein Ohr hinrichte.
Sagt Rolf Haubel, Soziologe und Psychoanalytiker, lange Jahre Direktor des Sigmund Freud Instituts in Frankfurt.
Ich kann gezwungen werden zu hören, was ich gar nicht hören will. Das ist ja auch eine Alltagserfahrung, die man macht. Man sitzt im Zug und zwar Rücken an Rücken und kriegt dann ohne weiteres mit, dass auf der anderen Seite Dinge geredet werden, die man eigentlich am besten gar nicht gehört hätte. Aber ich kann nicht weghören oder ich muss einen Riesenaufwand machen, um wegzuhören. Das heißt also, das Ohr als Einfallsohr ist auch ein Organ, was sich kaum schützen kann im Vergleich zu den Augen.
Wir hatten ihn alle gehört im ICE nach Frankfurt. Den entsetzlichen Schrei. Sie hat Schluss gemacht, einfach so. Er hielt sein Handy beschwörend in die Höhe, wie eine Tatwaffe. Das Messer, das ihm soeben ins Herz gerammt wurde. Nur drei Worte. Es ist aus. Eine Tragödie bahnte sich an, kurz vor Göttingen. Nun beruhigen Sie sich doch, tröstete eine ältere Dame den schluchzenden jungen Mann. Ein Herr um die 40 im dunkelblauen Anzug hob seinen Kopf kurz von seinem Laptop hoch und bemerkte trocken: Das kann ja nicht wahr sein, einfach Schluss gemacht per SMS. Wie lange waren Sie denn mit der Ziege zusammen? Stille im Abteil. Nur das Heulen des jungen Mannes. Ich gerate ins Grübeln. So etwas gibt es doch eigentlich nur im Fernsehen. Wo bin ich? Im ICE nach Frankfurt oder in der 1368. Soapfolge von Verbotener Liebe? Ist das alles hier virtuell oder real? Und während ich noch leicht desorientiert vor mich hinstarre, ergießt sich eine Kaskade von Klagen in die Ohren der anderen. 5 Jahre Beziehungskrieg mit allem, was zwei Menschen sich an Gemeinheiten zu bieten haben. Das ganze Abteil verwickelte er in die Endlosschleife seiner Leidensgeschichte. Kurz vor Kassel waren wir im Jammertal seiner Kindheit angelangt, als er plötzlich aufsprang, seinen Rucksack schnappte, Tschüss murmelte und für immer verschwand. Wir alle waren jetzt zwar über die persönlichsten Dinge seines Lebens informiert, seinen Namen jedoch kannte niemand. Ich bin oft mit dem Zug unterwegs und mir passiert so etwas nicht zum ersten Mal. Jede Intimität, sei es das medizinische Bulletin über die Wucherungen in der Prostata, der handgreifliche Ehekrach, die perfide Mobbingstrategie gegen die Kollegin oder die heimliche Hotelbuchung mit der Geliebten, wird laut und deutlich am Mobiltelefon verhandelt. Der peinlich berührte Fahrgast schaut stumm aus dem Fenster oder verschwindet unter seinen Kopfhörern, so als ginge die Welt ihn nichts mehr an.
Nicht zuhören ist auch eine Verteidigungsstrategie. Gar nicht hören wollen, was die anderen sagen. Oder Angst zu haben, was die anderen sagen, weil es bestimmte Konsequenzen für mich hat. Deswegen ist nicht zuhören nicht moralisch verwerflich, sondern durchaus auch eine Strategie, wie man sich gegen das, was man zu hören bekommt, was man gesagt bekommt, verteidigen kann, wenn man es nicht will.
Hören und gehorchen, gehorsam sein.
Sei sofort still und hör zu, was ich dir zu sagen habe.
Wenn ich gehorsam bin, dann folge ich dem, was ich vom anderen höre. Da ist das, was der andere aber sagt, sozusagen ein Befehl. Und wie kann man jetzt nun Gehorsam verweigern, indem ich nicht höre, indem ich nicht zuhöre, indem ich nur so tue, als würde ich zuhören, ein entsprechendes Gesicht aufzusetzen und dann beispielsweise aktives Zuhören praktizieren. Und das aktive Zuhören heißt, dem anderen das Gefühl zu geben, ich höre genau das, was er mir sagen will und dementsprechend sagen, ja, genau, sehr gut. Aber so zu tun, als würde man beim aktiven Zuhören nicht betrügen können, das ist sicher falsch. Ich kann sozusagen nur an was ganz anderes denken und habe mir einfach angewöhnt, dass ich alle 5 bis 10 Sekunden sage, dann ist das aktives Zuhören, aber nicht unbedingt das, was mich berührt.
Das zeitgenössische Ideal ist nicht Gehorsam, sondern Mündigkeit und Autonomie. Die alten Feinde der Mündigkeit waren autoritäre Systeme, die dem Subjekt das Denken und das Gewissen verboten. Sie befahlen, was gedacht, getan und gelebt werden sollte. In diese Gesellschaft kann man nicht zurückwollen, und der Gehorsam, der dort verlangt und üblich war, kann nicht mehr unserer sein.
Schreibt der Theologe und Schriftsteller Fulbert Defensky über die Verwandtschaft der Wörter hören, gehorsam und gehorchen und erinnert dabei an ein Wort von Martin Luther.
Der neue Mensch, der Mensch des Glaubens, ist sein eigener Gesetzgeber.
Das heißt nicht, erklärt Fulbert Defensky, dass seine Handlungen nur der eigenen Willkür entspringen. Es heißt aber, dass der Mensch des Glaubens sich keinen blinden Gehorsam mehr erlauben kann.
Es gibt nichts, was dem Menschen des Glaubens die Prüfung durch das eigene Gewissen abnehmen und ersparen kann. Nichts bindet den Menschen aus eigener Kraft und Mächtigkeit. Kein Papst, keine Bibel, keine Tradition, kein Kirchengesetz. Alle Denk- und Verhaltenstraditionen sind zunächst toter Buchstabe. Ob es Geist und Verpflichtung werden kann, darüber hat unser Gewissen zu befinden. So weit muss man die eigene Mündigkeit und Autonomie wollen und aushalten. Man muss die Einsamkeit aushalten, die die Konsequenz der Freiheit ist. Wir haben gelernt, ich zu sagen. Und weniger kann man nicht mehr wollen.
Wie werde ich ich? Das war die alte Frage. Wie werde ich mehr als ich? Das ist die neue Frage. Wie lerne ich, mir selbst nicht genug zu sein? Fragt Fulbert Defensky weiter und formuliert einen überraschenden Gedanken.
Ich lerne es im Hören auf fremde Stimmen. Ich bilde meine Wünsche, meine Lebensvisionen und mein Gewissen im Gespräch mit den Texten, Liedern und Geschichten, die ich zu meiner Tradition zähle. Ich arbeite an einem guten Gehör. Gehorsam heißt vielmehr, dass ich mich von meinem eigenen Ungenügen und meiner Willkür entferne und mit ihnen zusammen die Wahrheit lerne. Das Gegenteil von Gehorsam ist nicht Ungehorsam. Das Gegenteil ist Taubheit und Willkür. Am besten lässt sich Gehorsam übersetzen mit dem Wort Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist zärtlich. Sie sieht von sich selber ab und ist Dingen und Menschen zugewandt. Gehorsam, Zugewandtheit und Aufmerksamkeit sind sich niemals selbst Ziel. Sie sind die innere Haltung der Hinwendung und der Zärtlichkeit.
Die Kraft des Zuhörens. So wie man sagt, ich fühle mich gesehen, können wir auch sagen, ich fühle mich gehört, wenn das Hören gelingt. Den anderen hören heißt dann, schweigend mit ihm gehen, Stille ertragen. Sigmund Freud bestand darauf, den Klienten auf der Couch lange zuzuhören, ohne selbst etwas zu sagen. Seine Psychoanalyse war ohrfixiert. Er hatte die Vorstellung, dass zum Zuhören die Fähigkeit gehört, die Gedanken schweben zu lassen, den Sprechenden nicht unterbrechen, ihn nicht aufhalten, nicht werten, nicht festlegen. Er wollte Räume öffnen, in denen der Geist wandern konnte. Hören mit dem dritten Ohr. Damit meinte Freud, in freier Aufmerksamkeit, ohne Bindung an konkrete Vorgaben und Ziele, auf überraschende Erkenntnisse stoßen. Auf diese Weise zu hören, bedeutet für den Soziologen und Psychoanalytiker Rolf Haubel Nähe, Partizipation, Teilhabe. Hörend Räume eröffnen, sich selbst und dem Sprechenden. Das ist ein spannendes und zugleich riskantes Abenteuer.
Ja, aber was kommt denn in diesen Räumen hoch? Das ist ja die Angst. Das ist ja wie beim Assoziieren. Wenn ich auf der Couch assoziiere, so wie Freud sich das vorgestellt hat, dann werde ich mit Gedanken, Wünschen, Emotionen konfrontiert, an die ich gar nicht gedacht habe. Dadurch erfahre ich, psychoanalytisch gesprochen, etwas Neues über mich, aber gleichzeitig das, was ich Neues erfahre, kann mich auch schrecken. Ja, dann kommt plötzlich mir in den Gedanken, dass ich Mordfantasien gegenüber meinem Partner habe. Wir haben Angst davor, uns auch selbst zuzuhören, weil dann Sachverhalte mir in Gedanken kommen, die nicht nur gut sind.
Du behauptest also, dass ich ein Lügner bin?
Das habe ich nie gesagt.
Ich hab's doch genau gehört.
Kommunikation ist eine Suchbewegung, sagt Rolf Haubel. Es ist kein Unglück, aushalten zu müssen, dass der eine etwas hört, was der andere so nicht gesagt hat. Im Gegenteil, Missverständnisse können sogar hilfreich sein.
Zur Kommunikation gehören die Umwege. Vor allen Dingen dann, wenn ich akzeptiere, dass ich in vielen Situationen selbst gar nicht weiß, was ich sage und eigentlich das Hören des anderen brauche, um mich selbst zu verstehen. Aber das setzt Toleranz voraus, das setzt einen Freiraum voraus, das setzt vor allen Dingen auch einen Raum voraus, der nicht durch Macht und Herrschaft strukturiert ist. Wenn ich Angst erzeuge, dann bringe ich die Geängstigten auch dazu, nicht mehr alles zu sagen und auch nicht mehr alles zu hören.
Ich glaube, bei uns ist es so, dass wir keine Zeit haben zum Zuhören. Denn wenn uns jemand von Problemen erzählt, sind wir sofort mit Lösungen parat. Und zwar sind das Lösungen, die derjenige selber alle weiß. Der will einfach nur erzählen von der Trennung von so vielen Dingen. Und da will er vielleicht 10-mal erzählen, weil das ihn immer noch belastet. Es geht nicht um Problemlösung. Es geht einfach nur um Erzählen und das Gefühl, derjenige ist bei mir. Und der sagt, Mensch, das ist aber auch Mist, was du da erfahren hast. Das ist auch wirklich blöd. Das tut mir aber auch leid für dich. So ein bisschen Empathie, das fehlt. Es fängt auch oft ein Gespräch an, ich möchte mal reden oder mal was loswerden. Und diesen Raum geben wir oftmals den Menschen nicht, weil wir wollen nur Lösungen haben.
Ich stelle mich bereit. Ich mache das gern, sagt Johanna, die als Telefonseelsorgerin in einer mittelgroßen Stadt arbeitet. Über das Hören finden die Menschen zu ihr und sie zu den Menschen.
Ja, das ist so. Und nicht nur hören, sondern auch wirklich zuhören. Und ich denke mal, dass mein Gegenüber am Telefon sehr genau merkt, ob ich bei ihm bin, ob ich zuhöre und höre, was er sagt oder nicht und meinen Gedanken ganz woanders bin. Und wir versuchen eben, dass wir beide auf einer Ebene sind. Nicht ich als Telefonseelsorger ganz oben und er als kleiner Bittsteller, sondern man muss versuchen, das Gespräch auf Augenhöhe zu führen.
In der Telefonseelsorge bleiben die Teilnehmer anonym. Keine Augen, die sich ansehen, keine Hände, die sich berühren. Und dennoch ermöglicht oft nur ein einziges Gespräch heilsame Begegnung.
Oh ja, auf jeden Fall. Denn so richtig intensiv zuhören und hören machen wir ja sehr selten, wenn wir mal ehrlich sind. Also, dass wir alles weglassen. Kein Handy, kein Telefon, kein nichts, keine Gedanken. Was muss ich noch einkaufen oder irgendwie sowas? Alles weglassen, sondern sich jetzt nur darauf zu konzentrieren, was der andere sagt. Ich stelle mir vor, dass derjenige, der anruft und merkt, da ist jemand da, der mir zuhört, und das merkt man auch daran, dass man dann manchmal was dazu sagt, so Kleinigkeiten, sicherlich noch mehr aus sich herauskommt und mehr erzählt. Und der Sinn dieser ganzen Telefonseelsorge ist ja eigentlich, wenn nachher ein Anrufer sich klar über seine Gefühle wird. Also hören ist auf jeden Fall auch heilsam.
Das menschliche Ohr ist ein sehr feines Organ, Ohrenzeuge einer wahrhaftigen Kommunikation. Es spürt die Untertöne und hört die Hintergedanken. Unser Gehör ist unser Freund. Es warnt uns vor herannahenden Gefahren. Schon im Mutterleib fängt unser Ohr an zu arbeiten. Es ist Tag und Nacht ständig auf Empfang. Wir können mit den Ohren sehen, denn sie helfen bei der Orientierung. Ein Ton von links erreicht das linke Ohr eher als das rechte. Die zeitliche Verschiebung ist minimal. Sie beträgt weniger als eine Tausendstel Sekunde. Nicht umsonst haben wir zwei Ohren.
Unser Hörsinn ist der sensibelste von allen fünf Sinnen. Das Ohr ist leistungsfähiger als unser Auge. Es kann zwischen 10 Oktaven unterscheiden und reagiert auf Schallwellen, also Luftdruckveränderungen, im Frequenzbereich zwischen 16 Hertz und 20.000 Hertz. Der Hörsinn macht es uns möglich, bis zu 400.000 Töne zu unterscheiden und sogar die Richtung, aus der sie kommen.
Die Faszination des Hörens. Norman Siroka ist Physiker und in Zürich Privatdozent für Philosophie. Er glaubt, dass das Hören in unserer Gesellschaft und in der Forschung unterprivilegiert ist. Es scheint, dass wir vom Sehen konkreter Gegenstände beeindruckter sind als von den nicht greifbaren Tönen, beklagt er den Mangel an Interesse sowohl in den Naturwissenschaften als auch in der Philosophie. Seine Forschungsarbeit widmet Norman Siroka der Frage über den Zusammenhang von Zeit und Hören. Denn Sehen, so der Wissenschaftler, habe viel mehr mit Raum zu tun, Hören hingegen viel mehr mit Zeit. Hier seine kleine physikalisch-philosophische Lektion.
Eine ganz alte Frage ist, wie funktioniert das eigentlich, dass wir eine Melodie wahrnehmen? Wie funktioniert das? Also es ist ja nicht so, wenn ich eine Melodie höre, dass ich einfach abgehackte Töne höre oder irgendetwas, was nicht zusammenhängt. Sondern wenn ich ein Lied im Radio höre, erkenne ich nach dem zweiten, vierten Ton, erkenne ich, was das für ein Lied ist. Und das ist philosophisch sehr interessant, weil man dann genauer sagen muss, okay, wie funktioniert das? Offensichtlich musst du doch, während du den vierten Ton hörst, irgendwie noch, ja was jetzt, noch wissen, dich daran erinnern, dass da vorher andere Töne waren. Und wie schafft man das? Und dann gibt es da Konzepte, die davon ausgehen, dass Bewusstsein und damit eben auch bewusstes Hören immer ein gesamtes Zeitfenster umfassen. Also ich muss eben, wenn ich den vierten Ton höre, muss mir irgendwie der dritte, der zweite, der erste Ton von dieser Melodie muss noch präsent sein, sonst würde ich die Melodie nicht als Melodie hören. Und dann kann man sich das halt genauer anschauen. Was bedeutet das jetzt, der Ton ist noch präsent? Also wenn ich bei Yesterday von den Beatles beim vierten Ton extra nochmal überlegen muss, na Moment mal, wie war denn jetzt der dritte Ton? Und dann erinnere ich mich daran und dann erinnere ich mich an den zweiten Ton und dann überlege ich noch, war jetzt der zweite Ton vor dem dritten Ton oder war der danach? Das ist viel zu kompliziert, so hören wir nicht.
Die 9. Symphonie. Ludwig van Beethoven schrieb sie, als er bereits vollständig taub war. Der Raum, so erklärt der Physiker und Philosoph Norman Siroka, hat mit dem äußeren Sinn zu tun. Aber nicht alles passiert außerhalb von uns. Es gibt auch innere Zustände, die sich nicht auf Räumliches beziehen und dennoch an eine Zeit erinnern, die bleibt. War es auch so bei dem gehörlosen Beethoven? Erinnerte er sich an alle Töne, Harmonien, Klänge und Melodien? Hörte er sie in seinem inneren Ohr, das er wie ein immerwährendes Gedächtnis in sich trug?
Wir fühlen uns ja in der Regel dann sehr wohl, wenn wir eben mit anderen Leuten jetzt, also nicht nur im musikalischen Sinne, sondern sonst halt auch in Einklang sind. Oder man spricht ja auch, man ist in Einklang mit sich selbst. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass man sowas wie einen eigenen Rhythmus hat. Der Rhythmus passt aber auch zu anderen Dingen, die mir jetzt wichtig sind. Oder das kann sich natürlich auch auf andere Leute übertragen. Also ich fühle mich jetzt mit dem im Einklang. Das merkt man auch bei einer Unterhaltung. Hören wir uns jetzt eben zu? Also da, finde ich, ist so eine Beschreibung über diesen Begriff Einklang eigentlich sehr schön. Ein schönes Beispiel dafür ist, wie im Jazz, wenn dann eine Formation zusammen spielt und da spielt jetzt jemand ein Solo, dann darf der ja schon sozusagen seine eigene Stimme erheben, der darf selber etwas sagen. Die anderen hören ihm aber wirklich in sehr intensiver Weise zu, versuchen ja auch darauf zu reagieren. Also der Saxophonist spielt jetzt sein Solo. Das heißt ja nicht, dass der Schlagzeuger einfach stur weiterspielt, sondern der versucht natürlich auch auf den Spannungsbogen dieses Solos einzugehen und so weiter. Und da entsteht so eine Situation, wo man sich gegenseitig zuhört, miteinander kommuniziert und versucht, miteinander in Einklang zu kommen.
Ein schönes Bild für die menschliche Kommunikation. Wir alle spielen in einem Orchester, mal allein, mal in der Gruppe. Manchmal gibt es Einklang und Harmonie, manchmal schräge Töne und Dissonanzen. Alles nicht so schlimm, solange wir das Gefühl haben, jemand hat ein offenes Ohr für uns.
Das Hören ist für mich besonders wichtig. Also ich glaube schon, dass jemand, der sich viel mit dem Hören beschäftigt, natürlich anders hört als jemand, der das nicht tut. Der hört auch Vögel wahrscheinlich anders. Auch die Straßenbahn klingt für den wahrscheinlich ein bisschen anders. Und in diesem Sinne glaube ich auch, dass ich durch die ganze Beschäftigung mit dem Hören natürlich auch ein bisschen anders höre.
Die Kraft des Zuhörens, wenn echte Begegnung stattfindet. Sie hörten eine Sendung von Doris Weber.